Hinführend zur Predigt möchte ich aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 die Verse 18 bis 21 lesen. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen und mitlesen. Johannesevangelium Kapitel 15 die Verse 18 bis 21. Jesus sagt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Soweit Gottes Wort.
Welchen Preis bist du bereit für deinen Glauben zu zahlen? Das ist keine angenehme Frage. Sie löst Unbehagen aus und daher gehen wir dieser Frage gerne aus dem Weg. Allerdings ist es entscheidend, dass wir uns dieser Herausforderung stellen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Die folgenden Fragen, die ich so formuliere, als seien sie an euch gestellt, sind genauso auch an mich selbst gerichtet. Welche Kosten nimmst du für deinen Glauben in Kauf? Willst du Gott dienen, auch wenn er zulässt, dass dir großes Unrecht geschieht? Willst du Gott vertrauen, auch wenn sich schwierige Fragen nicht auflösen lassen? Welchen Preis bist du bereit für deinen Glauben zu zahlen? Wer mitlesen möchte, darf Daniel Kapitel 3 aufschlagen. Wir lesen zunächst die ersten 6 Verse. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Womöglich ist diese Geschichte den meisten oder allen schon seit langem bekannt. Ich lade euch ein, sie so zu hören, als sei es das erste Mal. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. König Nebukadnezar ist der Herrscher des babylonischen Weltreiches. Einen mächtigeren Mann gibt es auf Erden nicht. Viele Völker und Länder hat er sich schon unterworfen. Darunter auch das Land Juda, das zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer liegt. Viele Menschen der unterworfenen Völker sind gefangen nach Babylon geführt worden oder umgesiedelt, einfach in andere Regionen. Das heißt nicht, dass diese Untertanen jetzt alle in Gefängnis landen, sondern dass sie in anderen Regionen neu angesiedelt werden. Dort müssen sie dann arbeiten und Tribut an den König zahlen. Manche dieser Verschleppten sind sogar in wichtige Regierungsämter eingesetzt worden. Nun hat der König dieses gigantische Bild aus Gold anfertigen lassen, vor dem sich alle Mächtigen seines riesigen Weltreiches niederwerfen und es anbeten sollen. Es handelt sich, wie wir sehen, um keinen freiwilligen Akt. Sondern, wie es in vielen totalitären Systemen üblich ist, geht es darum, bestehende Machtverhältnisse zu betonen und zu bekräftigen. Denn wer sich dieser Anweisung widersetzt und seinen eigenen Weg geht, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Wir lesen weiter ab Vers 7. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Als das angekündigte Zeichen ertönt, fallen die Massen nieder und beten das Bild an. Das ist der Ausdruck des Gehorsams und der Anbetung, Gehorsam dem Herrscher gegenüber. Doch drei Männer bleiben stehen. Dass sie dadurch auffallen, versteht sich von selbst. Offenbar sind sie mit dem Auftrag nicht einverstanden. Sie halten ihren Widerspruch aber nicht nur privat innerlich für sich, sondern bekennen ihn zwar ohne Worte, aber doch in aller Öffentlichkeit. Selbstverständlich werden sie sofort für ihre Weigerung beim König angezeigt. Es ist beachtlich, welch gewaltige Botschaft ihr wortloses Bekenntnis vermittelt. Es heißt in Vers 12, diese Männer, o König, achten nicht auf dich, sie dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Und das einfach dadurch, dass sie ihren Glauben nicht für sich behalten, sondern ihn öffentlich bekennen. Einfach indem sie nicht niederfallen. Wir lesen die nächsten drei Verse. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Schadrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Schadrach, Meschach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Die öffentliche Provokation dieser drei Männer entfacht den grimmigen Zorn des Königs. Erstaunlich ist, dass diese entgegen vorheriger Ankündigung ihnen eine zweite Chance bietet. Denn es hatte ja zuvor geheißen, man werde augenblicklich in den Feuerofen geworfen. Nun, ja, vielleicht waren diese drei Männer in ihrer Verwaltung so wertvoll für den König, dass er gedacht hat, diesen muss ich noch eine Chance geben. Auf jeden Fall zeigt die letzte Frage des Königs, dass die Machtfrage in dieser Situation weit über das Menschliche hinausgeht. Er sagt, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Werden Schadrach, Meschach und Abednego sich für das Leben entscheiden? Oder werden sie bei ihrer Entscheidung bleiben und den Feuerofen in Kauf nehmen? Wir lesen die nächsten drei Verse. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Was soll man dazu noch sagen? Die drei Juden lassen sich nicht erschüttern. Sie sehen sich nicht einmal genötigt, dem König eine Antwort zu geben. Sie sind fest davon überzeugt, dass der Gott Israels in der Lage ist, sie aus dem Feuerofen zu erretten. Sie wissen aber nicht, ob er es auch tun wird. Und da kommt der Höhepunkt ihres Bekenntnisses. Auch wenn es nicht so sein soll, o König, wisse, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild nicht anbeten werden. Diese drei Verse bilden den glühenden Kern unseres Predigttextes. Diesem Bekenntnis wenden wir uns gleich wieder zu, nachdem wir die letzten Verse unseres Abschnitts gelesen und kurz betrachtet haben. Die Verse 19 bis 23. Da wurde Nebukadnezar voll Wut, und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Dass der grimmige Zorn des Königs durch eine derartige Antwort noch weiter angeheizt wird, überrascht nicht. In seiner Wut lässt er seine Machtdemonstration ins Übermäßige steigern. Er setzt seine stärksten Männer gegen diese drei wehrlosen Männer ein. Selbst normale Soldaten hätten mit ihnen keine Schwierigkeiten gehabt. Der König lässt den Ofen 7-fach anheizen. Bereits das normale Feuer hätte jeden Menschen getötet. Die Ironie dieser Machtdemonstration ist, dass Nebukadnezars stärkste Männer dabei ums Leben kommen. Schadrach, Meschach und Abednego gehen ihre möglicherweise letzten Schritte. Doch sie gehen sie erhobenen Hauptes. Sie sind nicht überrascht von dem Urteil. Sie haben ja das Angebot des Königs wohlwissend abgewiesen. Für sie steht fest, auch wenn es nicht so sein soll, werden sie den Göttern Babylons nicht dienen und das goldene Bild nicht anbeten. Wärest du in der Lage, in einer derartigen Situation so fest zu stehen? Wäre ich dazu in der Lage? Ich weiß es nicht. Und es kommt mir nicht leicht, über die Lippen zu sagen, ich hoffe, ich könnte Gott gegenüber so treu sein. Unzählige Gläubige vor uns und bis in unsere Gegenwart sind genau dazu bereit, sind dazu bereit gewesen und sind heute noch dazu bereit. Wir richten unseren Fokus nun auf das Bekenntnis von Schadrach, Meschach und Abednego. Dieses wirft meines Erachtens zwei grundsätzliche Fragen auf und mit diesen beiden werden wir uns im Weiteren beschäftigen. Erstens, was in aller Welt bewegt diese Männer dazu, ihr Leben hinzulegen? Und zweitens, woher kommt diese Glaubensstärke? Zur ersten Frage. Was bewegt Schadrach, Meschach und Abednego dazu, den Tod für ihren Glauben in Kauf zu nehmen? Der Text in Daniel 3 enthält keine Angaben zu dieser Frage. Überhaupt erfahren wir nicht sehr viel über diese drei Männer. Sie kommen in Daniel Kapitel 1 bis 3 vor, sonst werden sie in der Bibel keinmal namentlich erwähnt. Darum müssen wir im weiteren Kontext suchen und schauen, ob wir vielleicht dort eine Antwort auf diese Frage finden. Wir können mit Gewissheit davon ausgehen, dass diese Männer der festen Überzeugung waren, dass sich ihr Glaube lohnte. Oder wir können sagen, dass sie in ihrem Glauben fest überzeugt waren. Sonst wären sie ja diesen Weg nicht freiwillig gegangen. Das heißt, ihr Leben niederzulegen, stellt für sie einen größeren Gewinn dar, als den Göttern Babylons zu dienen und dafür am Leben zu bleiben. Daraus ergibt sich die Frage, was können sie selbst mit ihrem Tod noch gewinnen? Die Vorstellung vom Leben nach dem Tod nimmt im Laufe des Alten Testaments eine zunehmend konkrete Form an. In den früheren Büchern ist das sehr vage, aber zur Zeit Daniels scheint diese Vorstellung schon deutlich ausgeprägt zu sein. Wir haben einen Beleg darüber, und zwar in Daniel Kapitel 12, ab Vers 1 bis Vers 2. Das ist der letzte Satz in Vers 1. Dort steht, Daniel bezieht sich hier übrigens auf die Endzeit, auf die letzten Tage. Er schreibt, aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Dieser Befund lässt uns darauf schließen, dass Schadrach, Meschach und Abednego davon überzeugt waren, dass Gott ihren Namen in sein Buch eingetragen hatte, dass er sie zum ewigen Leben erwecken würde. Dieses starke Vertrauen weist auf eine tiefe persönliche Beziehung zu Jahwe hin, die nicht erst durch Jesu Kommen auf die Erde möglich war. Wir finden so etwas zum Beispiel in Psalm 73. ein Psalm Asafs, der möglicherweise schon viel älter ist als die Zeit Daniels und seiner Freunde. Psalm 73, die Verse 24 bis 26. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Wenn das Gottesverhältnis, das in diesen Worten wiedergespiegelt wird, eines ist, wie es auch die drei Männer hatten, dann können wir ansatzweise verstehen, warum sie den Feuerofen bevorzugten, statt Jahwe den Rücken zu kehren und den Göttern Babylons zu dienen. Zusammenfassend zu der Frage, was die Männer dazu bewegte, ihr Leben für Gott hinzulegen, können wir festhalten. Offenbar ist es eine tiefe Vertrauensbeziehung zu Gott. Die Überzeugung, dass selbst ein vorzeitiger Tod besser ist als ein Leben in der Gottesferne, zumal sie in Gott das ewige Leben haben. Für den Glauben an diesen Gott lohnt es sich zu leben und auch zu sterben. Damit kommen wir zur zweiten Frage. Woher kommt diese Glaubensstärke? Die Antwort auf diese Frage ist für uns von großer Wichtigkeit. Wenn wir dieses nämlich verstehen, kann es uns helfen, einen Weg von einem theoretischen Wissen von einer Ewigkeit hin zu einem praktischen Glaubensmut zu finden. Woher also kommt der Glaubensmut dieser drei Männer? Und obwohl wir wie bereits angemerkt, nicht viele Details aus ihrem Leben kennen, so erfahren wir doch mindestens drei Schlüsselmomente aus ihrem Glaubensweg. Diese Hinweise werden wir von hinten her aufrollen, das heißt, wir starten beim Feuerofen und gehen dann in der Zeit zurück. Der erste Hinweis liegt in dem Bekenntnis vor Nebukadnezar selbst, in Vers 17. Sie sagen, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuerofen erretten. Wenn wir die Betonung in diesem Satz etwas verschieben, dann lesen wir, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuerofen erretten. Wie diese Männer von ihrem Gottesdienst reden, zeigt, dass das keine einmalige Angelegenheit ist, sondern ein dauerhafter Zustand. Das heißt, ihr ganzes Leben steht im Dienst an Jahwe. Wer sein ganzes Leben dem Dienst Jahwes widmet, der stellt jeden Lebensbereich zu jedem Zeitpunkt unter Gottes Herrschaft. Das war bei den drei jüdischen Männern der Fall. Woran erkennen wir das? Hätten sie nicht jeden Lebensbereich zu jeder Zeit unter Gottes Herrschaft gestellt, dann könnten sie in einer brenzligen Situation wie dieser etwa sagen, unter diesen Umständen kann ich mich vor dem goldenen Bild niederwerfen. Ich ehre Vater und Mutter. Ich morde nicht, ich stehle nicht, ich breche keine Ehe. Da kommt es doch auf dieses eine Niederfallen nicht drauf an. Was macht es schon, wenn ich mich einzig heute vor diesem Bild niederwerfe? Ich bleibe am Leben und kann morgen in meinem politischen Amt wieder viel Gutes bewirken. Sehen wir so etwas bei den Männern? Nein, genau das Gegenteil. In diesem Moment, der alles kosten kann, halten sie ihrem Gott die Treue. Die Frage an dich und an mich lautet somit, wem dienst du? Daran zeigt sich, wer dein Gott ist. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du noch zögerst, sie unter Gottes Herrschaft zu stellen? Oder bist du bereit, deine Beziehungen, deine Ausgaben, deine Träume, deine Enttäuschungen, deinen Medienkonsum, deine Zeiteinteilung und so viel mehr Gott zur Verfügung zu stellen? Wenn das der Fall ist, dann befindest du dich auf einem guten Weg, auf dem sich Glaubensmut entwickeln kann. Ein zweiter Schlüsselfaktor zeigt sich in Daniel Kapitel 1. Abgesehen von Kapitel 3 ist die Hauptperson im Daniel-Buch, wenig überraschend, Daniel. Als Hauptperson nimmt eben dieser Daniel in Kapitel 1 auch eine hervorgehobene Stellung den drei Freunden gegenüber ein. Auch wenn diese vier zunächst alle das gleiche Schicksal durchmachen. Diese vier jungen Männer aus Juda werden neben anderen jungen Männern in eine Vorbereitung zum Dienst am königlichen Hof in Babylon eingezogen. Zur bestmöglichen Vorbereitung gehört, dass diese Männer mit der feinsten Speise versorgt werden. Diese königliche Speise steht allerdings im Widerspruch zu den jüdischen Reinheitsvorschriften. Das heißt, beim Verzehr dieser Speisen hätten diese jüdischen Männer sich Jahwe gegenüber verunreinigt. Aus heutiger Sicht fragen wir uns vielleicht, ob das nicht eine belanglose Kleinigkeit sei. Doch schauen wir in den Text. Daniel Kapitel 1, ab Vers 8 bis Vers 14. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs esse. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Die drei Freunde hier in Vers 11, Hanania, Mischael und Asaria, sind die gleichen Männer, die später mit den aramäischen Namen Schadrach, Meschach und Abednego benannt werden. Obwohl in den Versen 8 und 9 allein von Daniel die Rede ist, er wendet sich an den Obersten, Daniel nimmt sich in seinem Herzen vor und so weiter, wird bereits ab Vers 10 deutlich, dass die Rede Daniels für die vier Freunde gilt. Sie wird auf diese vier Männer bezogen. Das heißt, der Text selbst lädt uns dazu ein, Vers 8 nicht nur bezogen auf Daniel zu lesen, sondern auf diese vier jungen Männer. Das würde bedeuten, Daniel und seine Freunde aber nahmen sich in ihrem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Sie erbaten sich vom obersten Kämmerer, dass sie sich nicht verunreinigen müssten. Diese Beobachtung zeigt die Entscheidung dieser vier jüdischen Männer, Jahwe selbst in den kleinen Dingen treu zu sein, ist eine Herzensentscheidung. Sie nahmen sich in ihrem Herzen vor? Nun, wenn wir diese Phrase heute lesen oder hören, dann denken wir vielleicht in erster Linie an eine emotionale Entscheidung. Heute wird das Herz so verstanden als der Ort, wo wir fühlen, wo Emotionen wahrgenommen und gelebt werden. Doch das biblische Verständnis vom Herzen ist, dass dort nicht nur die Gefühle wohnen, sondern ebenso das Denken und das Wollen. Das Herz ist in der Bibel der Kern unserer Persönlichkeit. Hier werden also auch die bewussten Entscheidungen getroffen, die manchmal wirklich rational getroffen werden. Entscheidungen, die unser gesamtes Leben betreffen und unter Umständen dazu führen, wie hier im Beispiel, dass man einen steinigen Weg wählt anstelle eines glatten Wegs. Darum unterstellen wir im Herzen auch unsere Impulse, Leidenschaften, Träume, Ängste. All diese Dinge unterstellen wir im Herzen bewusst der Herrschaft Gottes. Und auf diesem Weg kann Glaubensmut wachsen. Einen dritten Hinweis, woher der Glaubensmut dieser jüdischen Männer kommen könnte, bieten uns die ersten vier Verse von Daniel 1. Der Beginn des Danielbuches schildert die Eroberung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar. Wir werden diese vier Verse jetzt nicht lesen, aber wer mag, kann sie im Nachhinein nochmal anschauen. Im Jahr 605 vor Christus führte Nebukadnezar einen ersten Teil der jüdischen Bevölkerung ins babylonische Exil. Was ist Exil? Exil heißt gewaltsame Entwurzelung aus der Heimat und Verschleppung in eine andere Region. Unter diesen Verschleppten befinden sich eben Daniel und seine drei Freunde, alle vier im jungen Alter. Versuchen wir einmal ansatzweise uns vorzustellen, was ein Exil für Jugendliche bedeutet haben mag. Sie werden ihrer Heimat entrissen, womöglich von Familie und Freunden getrennt. Träume zerplatzen, Zukunftsperspektive fallen in sich zusammen. In vielen Kriegen der damaligen Zeit war äußerste Brutalität, wie zum Beispiel Abschlachten, Aufschlitzen, Vergewaltigung von Männern und Frauen und solche Dinge waren in vielen Kriegen an der Tagesordnung. Ob das bei der ersten Eroberung Jerusalems ebenso gewesen ist, können wir nicht mit Sicherheit wissen, da der Text uns dazu keine klaren Angaben gibt. Doch allein diese Überlegung reicht schon zur Annahme, dass eine Abführung ins Exil für die Betroffenen eine traumatische Erfahrung gewesen sein wird. Nun sehen wir bei Daniel und seinen Freunden, dass der erlebte Horror nicht dazu geführt hat, dass sie ihr Vertrauen auf Gott weggeworfen haben, sondern sie halten trotz dieser schweren Erfahrung an ihrer Treue zu Jahwe fest. Wir haben es vorhin gesehen. Daran erkennen wir, dass ihr Glaube bereits durch Prüfungen gegangen ist und ihr Glaube hat sich bewährt. Auch unser Alltag bietet reichlich Gelegenheit zur Bewährung unseres Glaubens. In wie vielen Kleinigkeiten wird unsere Treue zu Jahwe immer und immer wieder auf die Probe gestellt? Man könnte hier unzählige Beispiele nennen, ich greife nur eines heraus. In Beziehungen wird unsere Treue zu Gott immer wieder auf die Probe gestellt. Sei es im engen Familienkreis, mit den Nachbarn oder selbst in der Gemeinde, wahrscheinlich kennt ihr das. Besonders wenn wir verärgert, verletzt sind, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann möchte der Autopilot in uns gern das Steuer übernehmen und dem Gegenüber richtig spüren lassen, was er oder sie falsch gemacht hat. Doch bereits im 3. Mosebuch, Kapitel 19, Vers 18 heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wir müssen uns daher immer wieder in unserem Herzen dafür entscheiden, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Unseren Stolz nicht zu verdrängen, aber unseren Stolz Gott zu unterordnen. Das zum Beispiel sind alltägliche Bewährungsproben unseres Glaubens. Und wer kleine Bewährungsproben bewältigt, wird befähigt, große Prüfungen zu bestehen. Genau dieses Prinzip wird viele, viele Jahre später von Jesus bestätigt. Wir hören sein Wort in Lukas 16, Vers 10. Da sagt er, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Ich komme zum Schluss. Vielleicht steckst du mitten in einer Glaubensprüfung. Wenn es hart auf hart kommt, können quälende Zweifel in uns aufkommen. Wenn dies bei dir der Fall ist, dann ermutige ich dich, mit einer anderen gläubigen Person zusammen zu beten, darüber zu reden. Auch gerade in diesen Situationen dürfen wir Gott um Hilfe bitten, dass wir eine neue Perspektive gewinnen oder was auch immer. Solche Erfahrungen gehören zu unserer Glaubensreise. Sie müssen aber per se nicht schlecht sein. Sie können dazu beitragen, dass unser Glaube gestärkt wird. Und selbst wenn wir kläglich versagt haben, muss das nicht das Ende unseres Glaubens bedeuten. Jahwe ist ein Gott, der gerne vergibt. Er ist geduldig. Er hilft uns, wie Eltern ihren Kindern beim Laufen lernen helfen. Das wisst ihr am besten, wie das geht. Eltern geben nicht beim 10. Mal auf. Die haben da eine lange Geduld. Das ist ein Bild, das Gott selbst im Propheten Hosea verwendet. Deshalb ist es von grundlegender Bedeutung, uns auf Glaubensprüfungen gefasst zu machen. Darum sollte auch bei Evangelisationsveranstaltungen nicht nur die Sonnenseite des Evangeliums verkündigt wird, die Befreiung von der Schuld, das Geschenk des ewigen Lebens. Ja, das gehört zum Evangelium. Aber zum Evangelium gehört auch, dass der Glaube etwas kostet. Der Glaube an Gott ist kostbar in vielerlei Hinsicht und er kostet auch etwas. Jesus hat keine Angst davor gehabt, seinen Nachfolgern dieses ganz klar direkt ins Gesicht zu sagen. Wir haben die Worte Jesu aus Johannes 15 bereits vor der Predigt gehört. Ich wiederhole die ersten Worte, also Verse 18 bis 20a. Jesus spricht, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Die Geschichte von Schadrach, Meschach und Abednego führt uns drei Schritte vor Augen, die zur Entwicklung eines widerstandsfähigen Glaubens gehören. Sie sind sicher nicht die einzigen Schritte, aber sie sind wichtige Bestandteile in diesem Prozess. Und es ist ein Prozess. Wir müssen nicht am Ziel sein. Wir müssen nur auf dem richtigen Weg unterwegs sein. Nochmal die drei Schritte. Bewährung in alltäglichen Prüfungen. Die ständige Erneuerung unserer Herzensentscheidung und drittens die Beantwortung der Frage, wem diene ich? Die Kernbotschaft dieser Predigt wird treffend in einem Spruch zusammengefasst, den ihr vielleicht schon kennt und gehört habt. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Es ist entscheidend für unseren Weg, für unseren persönlichen Weg, aber auch für das Zeugnis der Gemeinde Jesu in der Welt, dass wir einen widerstandsfähigen Glauben entwickeln. Dabei gilt, die Kraftquelle liegt nicht in uns selbst, sondern sie ist und bleibt Gott. Darum, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen, auch wenn der Feuerofen daneben brennt. Wir beten. Großer Gott und himmlischer Vater, in deiner großen Barmherzigkeit hast du uns von unserer Schuld befreit. Wir sind nicht mehr unter der Sünde versklavt. Du schenkst uns das ewige Leben, das bereits hier in der Gemeinschaft mit dir beginnt und nach unserem Tod in deiner unmittelbaren Gegenwart weitergeht. Dank sei dir dafür. Doch du versprichst uns keine mühelose Reise, dafür aber einen sicheren Zielort und deine ständige Gegenwart. Bitte hilf uns, einen widerstandsfähigen Glauben zu entwickeln, in den kleinen und großen Dingen treu zu sein und unser ganzes Leben in deinen Dienst zu stellen. Auf dass dein Name verherrlicht werde und noch viele Menschen zu dir finden mögen. In Jesu Namen. Amen. Amen.